Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung. Informatik und Computerlinguistik, das erklärt sich so, dass mich eigentlich interessiert, wie man einigermaßen schlaue Computer bauen kann. Und dann ist man ganz schnell bei der Frage, was macht eigentlich den Menschen so schlau und so besonders? Hier in Bochum interessiert mich vor allen Dingen eine bestimmte Gehirnregion, der Hippocampus, auf den wir auch nachher noch zu sprechen kommen werden. Und dann stellt man irgendwann fest, den Hippocampus, den gibt es eigentlich in allen Tieren. Dann ist man schon mal beim Thema Evolution angekommen. Und wenn man sich mit Evolution beschäftigt, stellt man plötzlich fest, dass man Dinge lernt, die irgendwie uns Dinge erklären können, die die ganze Gesellschaft sozusagen betreffen. Und man kommt so ein bisschen irgendwie von Stöckchen auf Stöckchen. Und was ich heute in diesem Vortrag eben mache, ist eben genau das so ein bisschen vorzuführen, wie man nämlich von so einem kleinen Areal hinkommt zu Erkenntnissen, die irgendwie weit über das hinausgehen, was ich sozusagen im Gehirn erforsche. Bevor wir zum Thema Evolution in sich kommen, möchte ich einen kleinen Crashkurs in Sachen Entwicklung, Genotyp, Phänotyp machen. Vielleicht haben Sie schon mal gehört, dass der Bauplan für alle Lebewesen die sogenannte DNA ist. Das ist so ein langer Molekülestrang, in dem diese vier Moleküle Adenin, Thymin, Cytosin und Guanin oder deren Reihenfolge auf diesem Strang im Prinzip erklärt oder kodiert, wie Lebewesen entstehen. Und da gibt es irgendwie so einen magischen Prozess, in dem diese Gene oder dieser Strang irgendwie ausgelesen wird. Da findet eine Konfiguration statt und irgendwann gibt es so eine Art Grundstruktur, die dann in Anführungsstrichen nur noch zu Ende reift, wächst und verfeinert wird. Also die Entwicklung von einer ganz simplen Kodierung hin zu einem komplexen Lebewesen bedeutet, dass es einmal einen Prozess gibt, in dem es so eine selbstorganisierende Ordnung gibt, bis irgendwann so eine Struktur gefunden ist, die sowas hat wie Achsenausrichtung. Und von da ausgehend gibt es dann einen Wachstums- und Verfeinerungsprozess. Das hier ist eine ziemlich lange Kodierungskette, die man in Sinnabschnitte einteilen kann, auch Gene genannt. Und Gene kann man im Prinzip sich vorstellen wie kleine Funktionen, die entweder zu Hautpartikeln beitragen, zu Knochenstrukturen, zu Neuronen beitragen. Gene können aber auch andere Gene aktivieren oder hemmen. Und man könnte irgendwie direkt annehmen, dass etwas, was den Menschen als besonders auszeichnet, die Tatsache ist, dass er besonders viele Gene hat, weil er eben auch ein sehr komplexes Lebewesen ist. Dem ist aber nicht so. Es gibt Pflanzen, die haben mehr Gene als wir. Der gemeine Wasserfluh hat auch wesentlich mehr Gene als wir. Und auch wenn man diese Basenpaare hier zählt, das wäre eine andere Zählweise letztendlich der DNA, stellt man fest, dass es auch andere Organismen gibt, die mehr Basenpaare haben als wir. Also das ist schon mal nicht etwas, was irgendwie uns sonderlich hervorhebt. Was in dieser Entwicklung passiert, ist eigentlich ziemlich verblüffend. Man muss sich vorstellen, es ist so eine Flüssigkeit im Raum, in der Moleküle miteinander kollidieren und dann reagieren die irgendwie. Was wir also haben, ist eigentlich nur lokale Interaktion. Alles findet nur auf einem sehr lokalen Level statt. Es gibt keine kontrollierende Hand, die sozusagen über den gesamten Embryo hinweg sagt, da kommt der Kopf hin, da kommen die Beine hin. Man könnte also erwarten, wenn in so einer biochemischen Masse einfach nur lokale Interaktionen stattfinden, dass wir eben sowas wie Rauschen rausbekommen, lokale Koordination, irgendwelche kleinen Ministrukturen, die irgendwie unkoordiniert rumliegen. Dem ist natürlich nicht so. Was wir tatsächlich in der Biologie sehen, sind global organisierte Muster. Also lokale Koordination führt zu globaler Koordination. Auch wenn diese ganzen Strukturen hier sehr unterschiedlich sehen, haben sie sehr viele fundamentale Ähnlichkeiten. Eine Ähnlichkeit oder eine Gemeinsamkeit ist Symmetrie. Wir haben hier diese laterale Symmetrie, sphärische, radiale Symmetrie, ein anderes Konzept, was sich praktisch in alle Lebewesen wiederfindet, ist, dass wir Wiederholung von Mustern haben. Das sieht man natürlich besonders deutlich bei den Zebrastreifen, aber eben auch Hautpartikeln sind ja im Prinzip einmal kodiert und dann sehr, sehr häufig repliziert. Neurone haben einen bestimmten Bauplan und werden dann immer wieder vervielfältigt. Das heißt, ein anderes Konzept, das sich die Natur zunutze macht, um komplexe Strukturen entwickeln zu können, ist, Muster immer und immer wieder zu wiederholen. Muster vielleicht auch mit einer gewissen Variation über eine Achse entlang zu wiederholen. Und das sehen wir sozusagen erstmal an Lebewesen. Und so kann man sich auch die Entwicklung des Gehirns eben vorstellen, das eben auch eine gewisse Symmetrie aufweist, keine strenge laterale Symmetrie, aber es ist eben symmetrisch strukturiert Und es beinhaltet eben auch sehr viele fundamentale Konzepte, die sich in der Entwicklung von organischen Strukturen eben wiederfinden. Und wie man sich das Ganze denken kann, ist, dass schon in einer sehr frühen Phase des Embryos es so eine gewisse Asymmetrie gibt. Und wenn Gene aktiviert werden, dann werden Proteine erzeugt und die diffundieren durch den Raum und bilden so eine Art initialen Gradienten. Und andere Gene, die werden aktiv oder gehemmt, je nachdem, wie stark die Konzentration an einem lokalen Ort ist. Und durch diese initiale Entwicklung findet sozusagen eine Fragmentierung des Embryos statt, durch den ein initialer Bauplan, initiale Reihenfolge entsteht, die dann schrittweise verfeinert wird und durch die dann eben global koordinierte Strukturen erzeugen, obwohl alles eben lokal passiert. Und ja, wie gesagt, so ist es eben auch beim Gehirn. Und wenn dann irgendwann sozusagen so ein fundamentaler Bauplan, so eine fundamentale Reihenfolge eben vorhanden ist, gibt es eben diesen Wachstums- und Verfeinerungsprozess. Und diese Figur hier, die zeige ich eben, um den Punkt zu machen, dass die genaue Form von organischen Strukturen, aber eben auch Genstrukturen, zum Teil natürlich durch die Gene mitbestimmt wird, aber zum Teil eben auch durch den Entwicklungsprozess. Und ein Entwicklungsprozess beinhaltet immer so einen gewissen Wettbewerb um Ressourcen. Und eine Ressource hier ist zum Beispiel Platz. Und je nachdem, wie viel Platz vorhanden ist, verformen sich eben die Strukturen, um eben den Ausdehnungsprozess vollziehen zu können, den ihr Wachstumsprogramm zum Beispiel vorgibt. Und das ist relativ faszinierend, weil es nämlich bedeutet, dass, oder weil es die Frage aufwirft, was genau kodieren eigentlich Gene? Wir wissen, dass sie anfänglich sozusagen eine gewisse Reihenfolge festlegen, in der Strukturen aufgebaut werden. Sie legen eine Menge Details fest. Aber viele Details, und das betrifft zum Beispiel eben auch die Form, ist ein Produkt des Entwicklungsprozesses und gar nicht direkt vorgegeben durch Gene. Ja, und dieses Muster hier, dass irgendwie Gradienten im Raum angelegt werden, das betrifft eben auch die Expression von Neuronen. Man kann sich das so vorstellen, dass eben auch für die Gehirnstrukturen bestimmte Regionen festgelegt werden, in denen Proteine sind und die markieren, wo Neurone erzeugt werden. Neurone haben Verbindungen, die in bestimmte Richtungen in den Raum hinein projizieren. Und wenn dann Verbindungen von verschiedenen Neuronen sich berühren, dann entstehen eben Verbindungen. Und dann entstehen Synapsen, also Neuronen werden miteinander verbunden. Das Ganze ist natürlich in der Biologie ein bisschen komplexer. Es gibt irgendwie so ein initiales Layer, auf dem Neuronen entstehen und sich dann nach oben bewegen. Aber die Grundidee ist erstmal, dass Gene miteinander interagieren, es Diffusion im Raum gibt, es werden bestimmte Bereiche im Embryo festgelegt, in denen bestimmte Strukturen entstehen. Und darauf aufbauend gibt es eben einen Wachstumsentwicklungsprozess. Und das ist auch schon direkt so eine Art Hauptmessage für heute Abend, nämlich die Dimension oder die Wege, in denen Genstrukturen verändert werden und definiert werden, haben nicht direkt etwas mit der Funktion zu tun. Es ist nicht so, dass wir Gene haben, die sozusagen unsere Sprachkompetenz an- und ausschalten oder unsere Gesichtserkennung an- und ausschalten. Die Dimensionen sind eben eher, was für Neurontypen sind das, in welche Richtung projizieren die, wo genau werden die im Raum angelegt und im Entwicklungsprozess und unter Hinzufügen von externen Input, Geräuschen, visuellen Input, findet dann eben ein Entwicklungsprozess statt, der diese Funktion hervorbringt. Und die große Herausforderung ist eben, genau das zu verstehen. Also was genau kodieren Gene und wie haben sie über diese indirekten Mechanismen eben einen Einfluss auf die Funktion? Ja, wir wissen, es gibt Tiere in unterschiedlichen Größenordnungen und dementsprechend haben auch Gehirne unterschiedliche Größenordnungen. Darauf kommen wir auch gleich noch zu sprechen. Und an diesem Beispiel kann man eigentlich ganz gut nachvollziehen, nach welchen Prinzipien Größe skaliert werden kann. Das sind im Wesentlichen zwei Mechanismen, nämlich einmal, dass man ganz stumpf die Anzahl der Neuronen erhöht. Kurz Orientierung, dieser Außenbereich hier wird Cortex genannt und gerade diese graue Hülle, die sich in diesen verschiedenen Gehirnen sehen, ist die Schicht, in denen sich besonders viele Neuronen finden. Und diese weißen Bereiche hier, das sind eher Verbindungen, die dann durchs ganze Gehirn sozusagen gehen. Und wenn wir jetzt diesen Ausschnitt hier vergrößern, dann kann man sich das in 3D in etwa vorstellen wie ein ja, mehrschichtiges Gebiet, in dem viele Neurone sind, die miteinander verbunden sind. Und besonders für visuelle Areale, aber auch für andere Areale, gibt es das Konzept der kortikalen Kolumne, also der funktionellen Einheit, die aus mehreren Neuronen besteht. Und man kann sich eben vorstellen, dass man die kortikale Masse eben dadurch erhöhen kann, dass man eben mehr von diesen kortikalen Kolumnen, also eben auch mehr von den Neuronen eben ausbildet. Der Kontrast dazu, was das Skalieren angeht, ist eben, dass die Struktur als Ganzes eben größer wird. Das ist zum Beispiel beim Hippocampus der Fall. Den sehen Sie hier in den subkortikalen Bereich, diese schwarzen Form hier. Das ist sozusagen ein Ausschnitt des Hippocampus, der hier in 3D dargestellt ist. Mit der Gehirngröße verändert sich auch da die Anzahl der Neurone. Also es gibt da schon auch mehr Neurone. Der Unterschied zum Cortex ist allerdings hier, dass eben auch die Wege lang werden. Also die Neuronen, die hier auf diesem roten Layer liegen, auf dem Gyrus ventratus, die projizieren auf die dahinter liegenden Layer und die machen sozusagen einmal eine Schleife wieder nach vorne. Und in einem größeren Lebewesen sieht diese ganze Struktur eben auch größer aus und die ganzen Wege werden eben länger. Und das ist eben etwas, was so ein bisschen ja, speziell für die subkortikalen Bereiche und insbesondere für den Hippocampus ist. Das ist ein Effekt, den man so im Cortex nicht hat, wo die durchschnittlichen Wege eher gleich bleiben. Die skalieren zwar auch ein bisschen mit, aber nicht so dramatisch wie im Hippocampus. Ja, wie gesagt, das ist eine Struktur, die mich im Augenblick beruflich besonders beschäftigt. Den Hippocampus brauchen wir, um uns merken zu können, wo wir das Auto geparkt haben, wann, wie wir unsere Hochzeit erlebt haben, wo wir den Schlüssel hingelegt haben und wer die Person ist, mit der wir gerade sprechen. Also eine Struktur, die wir brauchen, um sehr schnell dynamisch Erinnerungen aufzubauen. Und man weiß auch, dass der Hippocampus wichtig ist, um im Raum zu navigieren, um sich zurechtzufinden, um eine kognitive Karte von einem Raum zu entwickeln. Möglicherweise hängen diese beiden Dinge sehr eng miteinander zusammen. Diese Fähigkeit, im Raum zu navigieren, ist das, was man besonders gut bei Tieren messen kann, die man schlecht über ihren letzten Geburtstag befragen kann. Was ich faszinierend an dieser Struktur finde, ist, dass sie in ihrer Größe variieren kann, in der Anzahl der Neurone, in den Verbindungen zu Nachbarregionen, sogar in den Neuroneigenschaften. Aber die Funktion ist trotzdem die gleiche. Der Hippocampus ist eine Struktur, die sich in allen Säugetieren findet. Und natürlich gibt es hier und da Unterschiede, bei denen nicht ganz klar ist, ist es ein tierspezifischer Unterschied oder ist es ein strukturspezifischer Unterschied. Aber die Funktion an sich ist sehr gut konserviert, obwohl es eben sehr viel Variabilität in der genauen Implementierung des Hippocampus gibt. Und das wirft natürlich die Frage auf, durch was genau wird jetzt eigentlich genau die Funktion implementiert? Was ist sozusagen der gemeinsame Nenner des Ganzen? Und da ist eben wichtig, nicht nur in einem Modellorganismus zu arbeiten, was in unserem Bereich typischerweise die Maus oder die Ratte ist, sondern eben in verschiedene Tierarten reinzugehen und sich der Unterschiede bewusst zu werden, um darüber eben herauszubekommen, was möglicherweise der kleinste gemeinsame Nenner ist. Zu den Prinzipien der Evolution muss man sich noch bewusst machen, dass komplexe Strukturen wie das Auge, bestimmte Strukturen im Gehirn nicht sich einfach entwickelt haben, weil es ein Bedürfnis dahin gab und es gab sozusagen eine zielgerichtete Evolution zu einem bestimmten Endergebnis, sondern Evolution immer auf bereits vorhandenem aufbaut und es variiert. Und ein paar Beispiele, um das ein bisschen besser zu verstehen, sind zum Beispiel Federn, die ursprünglich möglicherweise, das ist halt alles, ich erzähle jetzt nicht die absolute Wahrheit, sondern das, was man so im Augenblick glaubt, für die Wärmeregulation wichtig waren. Und nachdem sie sozusagen schon mal da waren, es eben auch einen Evolutionsschritt Richtung Flug sozusagen gab. Und die Lungen in Landlebewesen sich natürlich aus bereits vorhandenen Lungenstrukturen herausentwickelt haben, die es in Wasserlebewesen gab. Und beim Hippocampus ist es ganz ähnlich. Also man vermutet, dass der Hippocampus ursprünglich eine Region war, die rein zur räumlichen Navigation wichtig war. Und das bedeutet eben, ich betrete irgendwie eine neue Umgebung, kann mir schnell merken, welcher Weg zu welcher Ecke sozusagen führt. Habe also schon sozusagen diese Fähigkeit, sehr schnell Verknüpfungen aufzubauen. Und dann kommt es am Ende noch darauf an, was für ein Input der Hippocampus bekommt. Ob das jetzt einfach nur diese Ortsinformationen sind oder möglicherweise eben auch abstraktere Informationen. Und bei der Gesichtserkennung, es gibt ein Areal, den Fusiform Gyrus, der das Areal ist, wenn es darum geht, Gesichter zu erkennen und auch emotionale Informationen in Gesichtern. Und das ist ein Areal, das sich wahrscheinlich herausentwickelt hat aus der Fähigkeit, überhaupt Artgenossen zu erkennen. Also das führt so ein bisschen vor Augen, dass man, wenn man verstehen möchte, warum ein Areal das macht, was es macht, dass man eben auch gucken muss, naja, was waren ursprüngliche Anfänge dieser Funktion. Ja, und hier noch ein paar weitere Beispiele, also die Gliedmaßen von Landlebewesen, die sich aus den Flossen von Fischen entwickelt haben. Also da war sozusagen schon was da und das wurde dann eben verändert. Und ganz witzig finde ich auch die Geschichte von den Vorläufern des heutigen Pferdes. Pferde haben, obwohl sie ja eigentlich nur diesen ausgeprägten Hufen hier haben, eigentlich 5 Finger, wie viele andere Lebewesen auch. Und in den Vorläufern vom Pferd konnte man die sozusagen auch noch wirklich sehen. Hier kommen wir wieder auf das Thema Gene zu sprechen. Also die Kodierung für alle 5 Finger ist sozusagen da. In der Veränderung zum heutigen Pferd ist es allerdings so, dass diese Gene nach wie vor da sind, aber das Gen für den 3. Finger wesentlich früher aktiviert wird als die Gene für diese anderen Finger. Und das führt dazu, dass durch den Wachstumsprozess der 3. Finger so viel Raum einnimmt, dass die anderen, wenn deren Entwicklung gestartet wird, eben sich nicht mehr weiter ausprägen und deswegen ja eben kaum noch sichtbar sind im heutigen Pferd. Also da ist so ein bisschen die Hauptmessage, dass sich die Gene manchmal gar nicht so stark verändern, sondern eher das Timing, in dem bestimmte Gene aktiviert werden. Also in der Abfolge, wann bestimmte Gene aktiviert werden, kann ich eben auch große strukturelle Veränderungen verursachen, ohne dass die Funktion der Gene sich großartig verändert. Ja, wenn man sich mit der Entwicklung, mit der Evolution des Gehirns beschäftigt, dann kommt man an einem Maß nicht vorbei und das ist die Gehirngröße. Das liegt zum einen daran, dass die Gehirngröße an sich erstmal interessant ist. Man kann viel darüber erfahren. Das liegt natürlich aber auch daran, dass es eine sehr einfache Größe ist, die wir auch erfassen können bei ausgestorbenen Lebewesen, bei denen wir nur Skelett haben, aber eben am Schädel sozusagen erahnen können, wie groß das Gehirn gewesen sein muss. Und auch hier nochmal der Blick sozusagen auf den Menschen, der, wie Sie sehen, nicht das Lebewesen mit dem größten Gehirn ist. Da gibt es einige andere, wie den Elefanten oder den Blauwal. Diese Darstellung hier übrigens bedeutet nichts anderes, als dass die 100-fache Vergrößerung des Körpers nicht bedeutet, dass das Gehirn auch 100-fach vergrößert werden muss. Die Skalierung, der Zusammenhang ist ein bisschen anders. Deswegen ist das hier ein sogenannter Log-Log-Plot. Aber natürlich ist es so, mit der Körpergröße geht die Gehirngröße, die skaliert eben mit. Ja, wenn man den Blauwal vergleicht mit dem Menschen, dann sieht das so aus. Das ist der Kopf des Blauwals. Das hier ist ein Mensch, wie Sie sehen. Und ja, das ist schon ein gewaltiger Unterschied, wenn man sich vorstellt, wie großartig eigentlich der Blauwal sozusagen aussehen muss. Und wie man sehen kann, ist das Gehirn des Blauwals aber eben nicht entsprechend so viel größer wie das menschliche Gehirn. Also hier, um so ein bisschen das Gefühl zu bekommen, wie die Relationen sind zwischen Körpergröße und Gehirngröße. Also die absolute Gehirngröße des Menschen ist nicht besonders bemerkenswert. Was verblüffenderweise bemerkenswert ist, ist die Abweichung vom Mittelwert. Hier in Rot ist die Mittelwertslinie sozusagen eingetragen. Und da kann man schon ganz gut erkennen, dass der Mensch weit über dem der zu erwartenden Gehirngröße liegt für Lebewesen dieser Größe hier. Und das gilt eben auch für andere Kategorien wie ja, hier bestimmte Affenarten, der Elefant und auf der unteren Seite ist da der Hase oder der Biber oder das Warzenschwein. Das ist ja auf der gleichen Körpergewichtsebene wie der Mensch, aber eben unterhalb des Mittelwerts. Und erstaunlicherweise, also wenn man das korreliert mit anderen Maßen wie ein Maß für Intelligenz oder so in Richtung, gibt das eine wesentlich bessere Vorhersage als die absolute Gehirngröße. Das sieht man vor allen Dingen auch, wenn man die absolute Gehirngröße vergleicht mit der Größe für bestimmte Unterareale, hier zum Beispiel das auditorische System. Der Mensch hat ein auditorisches Netzwerk, also ein Netzwerk, was fürs Hören zuständig ist, das 187 Kubikmillimeter an Volumen einnimmt. Wesentlich mehr als die Fledermaus, deren auditorisches System liegt bei 3 Kubikmillimeter. Aber im Verhältnis zum gesamten Gehirn ist das bei Menschen nur 0,015% und bei der Fledermaus 1,6%. Und die Fledermaus ist natürlich wesentlich sensibler für Geräuschquellen und für eine wesentlich größere Frequenzspanne als der Mensch. Aber das ist verblüffend, weil es eben aussagt, dass die absolute Masse eben kein so guter Vorhersager ist wie der relative Unterschied zu Artgenossen der gleichen Größe. Und auch das wirft natürlich die Frage auf, wodurch werden Funktionen in Gehirnstrukturen besser, wenn es gar nicht die Anzahl der Neurone zum Beispiel ist? Was macht ein Lebewesen besser, nur weil es ein größeres Gehirn hat im Vergleich zu Artgenossen der gleichen Größe? Das ist irgendwie erstaunlich. Und wenn man eben diese Größen erfasst, dann kann man natürlich verschiedene Tierklassen miteinander vergleichen. Hier zum Beispiel Säugetiere gegen Vögel. Da fällt auf, dass Vögel, besonders kleine Vögel, ein wesentlich größeres Gehirn haben als Säugetiere in der gleichen Größenkategorie, aber irgendwann die Säugetiere eben über den Vögeln liegen. Und jetzt kann man natürlich auch noch genauer reinschauen und gucken, wenn ich jetzt zum Beispiel sämtliche Vögel gegeneinander plotte, wo liegen Papageien, die ja durchaus sehr komplexe akustische Signale absenden können, Singvögel, Eulen, im Vergleich zu anderen Vögeln. Da fällt eben auch auf, dass die Vögel, die besonders komplexe Kommunikationssysteme haben, eben im Schnitt auch ein größeres Gehirn haben als Artgenossen in der gleichen Körperkategorie. Und dazu muss man noch im Hinterkopf behalten, dass ein größeres Gehirn, ich meine, das ist etwas, was sich ja auch einfach so entwickeln könnte man meinen, weil es irgendwie pauschal besser ist. Das ist natürlich nicht ganz so einfach. Man muss bedenken, dass Gehirne sehr viel Energie brauchen und diese Energie erstmal irgendwo herkommen muss. Das heißt, wenn ein Lebewesen, wenn durch Evolution sich größere Gehirne entwickeln sollen, dann bedeutet das, dass irgendwie auch der Grundumsatz im gesamten Körper irgendwie auch erhöht werden muss. Und das kann eben funktionieren, indem sich die Nahrung sozusagen umstellt auf energiereichere Nahrung oder eben das Verdauungssystem oder der Energieverbrauch für das Verdauungssystem runtergefahren wird. Aber was bedeutet, dass die Nahrung an sich sozusagen schon leichter konsumierbarer sein muss. Also und da lässt sich eben als Daumenregel ganz grob beobachten, dass die Tiere, die vergleichsweise größere Gehirne haben, eben auch diejenigen sind, die größere Nahrung konsumieren oder Nahrung, die schwerer zu fangen ist, bei der sozusagen mehr Intelligenz vorhanden sein muss, um diese Nahrung zu bekommen. Während Tiere mit kleineren Gehirnen im Vergleich zu den Artgenossen eben eher Nahrung zu sich nehmen, die reichlich vorhanden ist und einfacher zu fangen ist. Und das zeigt so ein bisschen, dass das alles miteinander kausal verknüpft ist und es sozusagen kein globalen Trend Richtung komplexer und immer besser sozusagen gibt, sondern was immer funktioniert und wie immer es sich im Gleichgewicht findet, so ist es dann halt. Und das führt eben dazu, dass wir auch heute natürlich noch eine sehr diverse Welt haben mit sehr komplexen Lebewesen, mit sehr großen Gehirnen, aber nach wie vor eben auch mit Lebewesen mit vergleichsweise kleinen Gehirnen. Ja, Gehirngröße und Intelligenz ist natürlich an sich ein schwieriges Thema, weil man natürlich erstmal irgendwie Intelligenz definieren muss. Wie macht man das? Und gerade wenn man eine Form von Intelligenz über verschiedene Tierarten messen möchte, muss man sich der Tatsache bewusst sein, dass Tiere unterschiedliche motorische Fähigkeiten haben, unterschiedliche Lebenskontexte und natürlich auch unterschiedliche Bedürfnisse. Da finde ich die Geschichte zu den Krokodilen ganz witzig, von dem man lange Zeit annahm, dass die nicht so ein gutes Erinnerungsvermögen haben wie zum Beispiel Mäuse, was daran, oder in den früheren Experimenten wurde das untersucht, indem man Tieren durch Nahrung belohnte. Und dann stellte man eben fest, Krokodile, die interessiert das nicht, das ist egal. Bis man herausgefunden hat, dass man Krokodile sehr wohl trainiert bekommt, wenn man sie großer Hitze aussetzt und dann die Möglichkeit gibt, dieser Hitze zu entfliehen. Und dann stellte sich plötzlich heraus, dass Krokodile sehr wohl lernfähig sind und ähnlich gut performen können wie Mäuse und Ratten. Man muss einfach nur die richtigen Anreize sozusagen schaffen, um diese Tiere dazu zu bewegen, das zu lernen, was sie trainieren soll. Und das zeigt eben auch, wie komplex es eben ist, zu verstehen, wie Gehirngröße, Gehirnstrukturen mit Intelligenz zusammenhängen, weil man eben alles berücksichtigen muss, wenn man das über verschiedene Tiere macht. Man kann es versuchen über sogenannte soziale Intelligenz, das könnte man zum Beispiel messen über Gruppengröße, in der sich Tiere aufhalten. Da scheint es einen schwachen Zusammenhang zu geben. Es gibt so einen signifikanten Korrelationswert. Ups, ist mir ein bisschen gesprungen. Aber das ist nicht so ganz klar und natürlich auch irgendwie schwierig zu messen. Also macht es wirklich Sinn, Tierarten zu vergleichen, die in Gruppengrößen zwischen 6 und 7 sich aufhalten? Das ist insgesamt eben schwierig. Was sich jetzt beobachten lässt, ist, dass nicht nur die Gehirngröße an sich mit Sozialverhalten offenbar irgendwie korreliert ist, sondern eben auch die Größe des Neokortex. Und der Neokortex, also diese Struktur hier oben, ist in der Tat die Struktur, die erstmal, wie der Name schon sagt, relativ neu ist im Vergleich zur Entwicklung aller Tiere und eben auch für die Entwicklung von komplexerem Verhalten, von sozialerem Verhalten steht und möglicherweise eben auch daran beteiligt ist, dass es diesen Korrelationseffekt zwischen Sozialverhalten, Sozialintelligenz und Gehirngröße gibt. Interessant ist noch zu sehen, dass man, wenn man die Anzahl der Neurone erhöht, was mit größeren Gehirn immer der Fall ist, natürlich auch immer die Frage beantworten muss, wie verbinde ich diese Neuronen miteinander, wie sieht das aus? Es gibt zwei Extreme, könnte man sich vorstellen, nämlich einmal die Vernetzung von allen Neuronen zu allen. Wenn ich dieses Vernetzungsprinzip anwende, habe ich natürlich einen exponentiellen Anstieg an Verbindungen mit Neuronen, wenn ich die Neuronenanzahl vergrößere. Und wäre das der Fall, was natürlich auch semantisch überhaupt keinen Sinn macht, warum man das tun sollte, aber wäre das der Fall, dann wäre das menschliche Gehirn, es hätte einen Durchmesser von 20 Kilometern, um alle Verbindungen sozusagen im Raum irgendwie abbilden zu können. Das muss man nämlich im Hinterkopf behalten. Verbindungen verbrauchen auch Platz. Ich kann nicht beliebig die Verbindungsanzahl erhöhen. Deshalb wäre das andere Extrem ein proportionaler Anstieg, bei dem ich Neurone lediglich mit ihren Nachbarn verbinde und deswegen die Verbindungsanzahl gering halte. Das hat natürlich zur Folge, dass dann Neurone natürlich nicht mehr so gut mit weiter entfernten Gebieten sozusagen kommunizieren können. Und das lässt sich allerdings aus theoretischer Sicht lösen, indem man ab und zu zufällige Verbindungen einführt. Das führt zu den sogenannten kleine Welteigenschaften, die nämlich sicherstellen, dass ich über ein paar wenige Sprünge jedes Neuron im Prinzip mit jedem vernetzen kann. Und das ist jetzt natürlich etwas sehr Theoretisches. Das ist Graphentheorie, was man nicht nur auf Gehirnnetzwerke anwenden kann, sondern eben auch auf soziale Netzwerke, auf Stromnetzwerke, auf das Internet. Und beim Gehirn kann man eben, oder bei Gehirnen kann man eben feststellen, dass dass wir sozusagen eher diese Vernetzungsstruktur haben. Je größer die Gehirne werden, umso mehr Subareale bekomme ich. Und die werden natürlich auch miteinander verbunden über sehr schnelle Leitungen. Aber es findet eher eine Segregierung sozusagen der Gehirnareale statt. Ich merke gerade, ich bin ein bisschen eng in der Zeit, weil wir schon die Hälfte rum haben. Dieser Slide ist die Message eigentlich nur, dass das Verhältnis zwischen Körpergröße und Gehirngröße eben durch die Entwicklung von der DNA zur fertigen Struktur bestimmt wird. Und da ist eben das Timing entscheidend. Also es gibt sozusagen Steuerungsmechanismen, die sagen, wie lange das Gehirn wachsen soll, wie häufig Neurone dupliziert werden sollen, bevor sie ausreifen. Und diese Veränderung im Timing, das bestimmt sozusagen das Verhältnis zwischen Körpergröße und Gehirngröße. Und da kann man eben feststellen, dass bei Menschen eben das Wachstum des Gehirns wesentlich länger dauert als bei anderen Primaten. Und eine zentrale Frage im Rahmen der Evolutionsforschung ist, was ist eigentlich an Säugetieren so besonders im Vergleich zu Reptilien oder zu Amphibien? Und das sind auch sehr viele kleine Details, über die man das sozusagen ausdefiniert. Aber ein interessanter Unterschied ist, dass sensorische Information, also Fühlen, Hören, visueller Input, in Amphibien und in Reptilien, also hier in Rotes dargestellt, über Verbindungen in das Netzwerk reinkommt, die sehr viele Neurone betreffen. Also dieser Input, der kommt vom sogenannten Thalamus, der kommt hier an der Seite rein. Und die Art, wie diese roten Verbindungen hier verlaufen, bedeutet, dass die gleichen Informationen auf sehr viele Neurone treffen. Und das ist bei Säugetieren anders. Bei Säugetieren verlaufen diese sensorischen Informationen erstmal im subkortikalen Bereich und kommen dann sehr selektiv in einzelne Areale rein, was bedeutet, dass vergleichsweise wenig Neuronen betroffen werden. Und durch diesen Mechanismus ist es dann möglich, dass sich zum Beispiel topografische Karten herausbilden, dass Areale entstehen, die für sehr spezielle Funktionen da sind. Und das hat etwas mit einem sehr fundamentalen Verbindungsmechanismus zu tun zwischen sensorischen Informationen und zwischen höheren, komplexeren Arealen. Genau, wie gesagt, unabhängig davon, dass Säugetiere irgendwie herausstechen aus der Vielzahl an Tierklassen, muss man sich trotzdem bewusst machen, dass man jetzt nicht nur alles anhand einzelner Gehirnstrukturen miteinander vergleichen kann, sondern auch immer den Lebenskontext der Tiere mit berücksichtigen muss. Und wenn man Säugetiere mit Reptilien zum Beispiel vergleicht, dann muss man eben auch das entsprechende Vergleichspaar finden. Es macht wenig Sinn, ein Krokodil oder eine Schildkröte mit einem Menschen zu vergleichen, sondern muss eben irgendwie einen Artgenossen finden, der in vielen Aspekten so ähnlich wie möglich zur Schildkröte ist, um dann herausdifferenzieren zu können, was jetzt eigentlich genau anders in den jeweiligen Gehirnen läuft. Eine andere interessante Eigenschaft von evolutionären Veränderungen ist, dass die Größe von Arealen den Informationsfluss mitbestimmt. Dieses DTS hier in diesen Schaubildern steht für den Thalamus und sozusagen für die Region, die sensorischen Input in das Gehirn leitet. Und in Amphibien, Reptilien findet sozusagen ein Informationsfluss statt von diesem Thalamus ins Striatum in Areale, die relativ nah wieder an Handlungs- und Entscheidungsprozessen beteiligt sind. Und in diesen Tierklassen ist das, was wir als Neokortex bezeichnen, relativ klein. Und mit einem Wachstum dieses Gehirnareals veränderte sich auch der Informationsfluss, der Weg, den sensorische Informationen nehmen, der wird plötzlich umgeleitet. Und das geht eben mit Veränderung der Gehirngröße einher. Und das ist eben auch etwas, was zu untersuchen gibt. Und einen letzten Aspekt zum Thema Entwicklung und Evolution, den ich noch herausstellen möchte, ist, dass einerseits, das hatte ich gerade eben schon erwähnt, Neuronen, also DNA festlegt, wo Neurone gebildet werden, in welche Richtung sie projizieren. Der andere Aspekt, der sehr spannend ist, die Form von Selbstorganisation. Diese Neurone, die versuchen, so scheint es zumindest, alle so informativ wie möglich zu sein. Was bedeutet, wenn sie zu viele Verbindungen haben, von zu vielen Neuronen angesprochen werden, dann würden sie permanent feuern. Dann schaffen es diese Neurone automatisch, diese Verbindung zurückzuziehen, um ihr eigenes Aktivierungslevel runterzuregeln. Und wenn sie zu wenig aktiv sind, dann dann strecken sie sozusagen ihre Fühler aus, um sich mit möglichst vielen Neuronen zu verbinden. Und sie versuchen sozusagen so eine gewisse Balance zu finden, um ein gewisses Aktivierungslevel zu haben, das nicht zu viel, aber eben auch nicht zu wenig ist. Und dieses Aktivierungslevel, das sieht aber auch von Areal zu Areal unterschiedlich aus. Hier sind ein paar Bilder dargestellt von so Simulationen, wie man sich das vorstellen kann. Stellen Sie sich vor, wir haben so eine Fläche, auf der wir Kreise haben. Dann kann man sich diese Selbstorganisation so vorstellen, dass jeder Kreis versucht, einen gewissen Überlapp mit anderen Kreisen zu haben. Wenn der Überlapp zu groß wird, dann machen sich diese Kreise wieder kleiner. Und über diese Simulation kann man feststellen, dass wenn man das System laufen lässt, irgendwann alle Kreise in ihrem eigenen Gleichgewicht sozusagen sind und ein komplexes Gebilde entsteht, aber eben durch selbstorganisierende Prozesse. Und das Ganze kann man eben auch übertragen auf künstliche neuronale Netzwerke. Dieser Graph jetzt sagt einfach nur, wenn mein Aktivierungslevel zu gering ist, dann bitte erhöhe meine Verbindungsdichte, und wenn mein Aktivierungslevel zu hoch ist, dann verringere bitte den Grad der Ausbreitung, und irgendwann pendelt sich sozusagen das Aktivierungslevel des Neurons an diesem Punkt eben ein und ist sozusagen perfekt für sich vernetzt. Das ist auch ein Mechanismus, den man berücksichtigen muss, und der wird angetrieben durch externen Input, also durch die Stimuli, die das Gehirn wahrnimmt, werden Neuronen aktiviert und finden darüber dann ihr Gleichgewichtslevel. Also die Entwicklung von Gehirnstrukturen bedeutet, dass wir einen vergleichsweise niedrigdimensionalen Genotypen haben. Ich hatte auf einer der ersten Folien gesagt, 22.000 Gene kodieren das ganze Gehirn plus den Rest des Menschen. Das ist also schon ein gewaltiger Unterschied von, ja, wie gesagt, diesen 22.000 sehr simplen Funktion und der Komplexität des Phänotypen. Diese ganze Entwicklung wird aber eben auch mitgesteuert durch selbstorganisierende Prozesse und durch Umwelteinflüsse, durch Stimulation dieses Netzwerkes. Wenn man sich damit beschäftigt, zu verstehen, wie das Gehirn funktioniert und wie Evolution dazu führen konnte, dass solche komplexen Strukturen entstehen, dann muss man sich selber fragen, wie denke ich eigentlich über das Problem nach? Wie denken Menschen an sich über Probleme nach? Und das führt zu einem etwas anderen Bereich, der aber eben auch für diese Forschung sehr relevant ist. Wir setzen uns ein Ziel, nämlich wir möchten verstehen, wie das Gehirn funktioniert. Dann neigen wir dazu, aus verschiedenen Möglichkeiten, die wir haben, um diesem Ziel näher zu kommen, wir neigen dazu, den Weg zu gehen, der uns gefühlt einen Schritt näher bringt. Das könnte zum Beispiel sein, sich an den PC zu setzen, eine Recherche im Internet zu machen, was kann ich über das Gehirn lernen. Das bringt mich mal einen Schritt näher darüber dazu hin, das Gehirn zu verstehen. Das würde mich näher bringen, als eine Pizza zu bestellen zum Beispiel. Man weiß aber nicht, ob das wirklich der Fall ist. Das Problem ist, wenn wir diesen Schritt gehen, dann können wir so ein bisschen gucken, wohin wir uns entwickeln, aber wir sehen natürlich nicht den kompletten Weg zum Ziel. Wir sehen überhaupt nicht, wie die Landschaft aussieht, in der wir uns bewegen, um zum Ziel zu kommen. Die könnte nämlich so aussehen. Und das Problem ist, dass wir in unserer Forschung eben nicht sehen können, von dem Startpunkt aus, ob wir in eine Sackgasse reinrennen oder ob wir genau die richtigen Entscheidungen gerade treffen, um unserem Ziel näher zu kommen. Und das ist ein ganz, ganz grundsätzliches Problem, wenn es darum geht, komplexe Zusammenhänge zu verstehen oder komplexe Lösungen zu finden, nämlich dass das Ziel vor Augen zu haben nicht automatisch bedeutet, zu wissen, wie der Weg dahin ist. Ein Beispiel aus dem Bereich evolutionäre Algorithmen: Man kann sich Computerprogramme schreiben, die einfach versuchen, bestimmte motorische Gelenke miteinander so zu verknüpfen, dass irgendwas entsteht, was gehen oder sich fortbewegen kann. Dann kann man einfach sagen, Computer, versuch mir mal irgendwie, sich schnell fortbewegende Organismen zu entwickeln. Das macht der Computer auch, und er wird auch mit irgendwas daherkommen, was sich irgendwie fortbewegt, aber der wird nicht von Anfang an sehen, dass es vielleicht lohnenswert ist, sowas wie Symmetrie von Anfang an zu implementieren, weil der Schritt von nichts hin zu Symmetrie mich ja nicht meinem Ziel näher bringt, mich schnell fortbewegen zu können. Das kommt erst irgendwann in der Zukunft sozusagen. Und das haben wir aber sozusagen durch die Evolution gelöst. Ja, das hat eben hinbekommen. Und das deutet eben darauf hin, dass die Wege, die Evolution geht, eben andere Wege sind als die, die wir als zielorientierte Menschen eben durchführen. Um so ein bisschen nachvollziehen zu können, wie komplex die Zusammenhänge in der Entwicklung sind, hier ein kleines Beispiel. Bei Vorfahren von Säugetieren und Vögeln gingen die Gliedmaßen so vom Körper weg, so lateral. Irgendwann gab es die Entwicklung, dass die Gliedmaßen unter dem Körper aufgebaut sind, dass man sozusagen, ja, die Gliedmaßen wirklich komplett so runterging. Der unmittelbare Vorteil ist, eine aufrechte Haltung ermöglicht das Bewegen der Beine parallel zur Wirbelsäule. Das ist etwas, was man sich noch vielleicht direkt erschließen kann. Woran man dann vielleicht nicht unbedingt denkt, ist, dass das das Atmen ermöglicht während des Laufens. Also eine Veränderung der Anatomie, der räumlichen Eigenschaften führt jetzt eben dazu, dass durch die veränderte Fortbewegung in Reptilien plötzlich Laufen und Atmen unabhängig voneinander sind. Ja, das führt zu einer Entkopplung von Atmung und Fortbewegung. Das führt dazu, dass Sauerstoff sozusagen viel intensiver zur Energiegewinnung verwendet werden kann. Und das führte eben zur Entwicklung oder zum Aufkommen von einer internen, konstanten Körpertemperatur und damit zur Entstehung von Lebewesen, die eine interne Körpertemperatur aufrechterhalten können. Und das ermöglichte Beleben von Regionen, die kälter sind, und von Nachtaktivität. Und das hat natürlich wieder einen Einfluss darauf, wie sich zum Beispiel die Augen in ihrer Konfiguration verändern. Das hat auch diese veränderte Körperstellung und die damit einhergehende Veränderung der Atmung führte auch zu einem höheren Metabolismus im gesamten Körper und damit zur Entwicklung von größerem Gehirn und damit eben auch zur Veränderung von Verhalten. Der Punkt, den ich jetzt hier machen möchte, ist, wenn wir nur uns fragen, wie konnten sich größere Gehirne entwickeln, dann führt unsere Art zu denken nicht automatisch dazu, dass wir diesen Weg rückwärts gehen können. Dieser Sprung von, ich habe eine Konfigurationsveränderung in der Anatomie des Körpers hin zu, ich habe eine Verhaltensänderung, der geht eben sehr viele Umwege und sehr viele Wege, auf die wir nicht ohne weiteres kommen. Und das macht es eben so schwierig, eben jetzt als Neurowissenschaftler sozusagen das Reverse Engineering zu betreiben, also wieder rückwärts nachzuvollziehen, wie konnte es eigentlich zu so einer Entwicklung gehen. Und dessen müssen wir uns eben bewusst sein. Also Veränderungen in der räumlichen Kodierung in diesem Beispiel führte zu einer Veränderung von Funktionen, von Verhalten. Und als Gegensatz dazu denkt der Mensch eben zielorientiert. Er ist es nicht gewohnt, sich auf indirekte, unerwartete Zusammenhänge zu fokussieren. Und das hat natürlich Folgen für die Art, wie wir Fragestellungen erforschen, wie wir Modelle entwickeln und wie wir die Welt interpretieren. Also ganz vereinfacht gesagt, wir unterstellen allem eine gewisse Sinnhaftigkeit und sind es gar nicht der Tatsache so dermaßen bewusst, dass es sehr viele indirekte Nebeneffekte gibt, die zu komplexen Dingen führen können. Ja, und um das noch ein bisschen besser zu verstehen, hier ein kleines Gedankenexperiment. Stellen Sie sich vor, wir würden so ein Tablet-PC oder so ein Smartphone nehmen, damit 300 Jahre in die Vergangenheit reisen und sagen, baut das bitte mal nach. Die Leute würden das probieren. Wir wissen nicht genau, was genau passieren würde, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass den Leuten bei der Betrachtung eines solchen Gerätes sofort klar wird, dass sie theoretisch wissen, mit Informationsverarbeitung sich irgendwie arbeiten müssen, dass sie nach seltenen Metallarten suchen müssen, um ihre Leiteigenschaften zu untersuchen, dass sie Tools in Mathematik, Elektrik und Chemie, Ingenieurwissenschaften entwickeln müssen, um überhaupt die Werkzeuge zu erstellen, mit denen man eine gewisse Präzision bekommt, um dann irgendwann solche komplexen Teile bauen zu können. Also auch hier wieder aus der reinen Existenz eines Ziels erschließt sich nicht automatisch der Weg, den wir gehen können. Ja, und natürlich die Frage für uns, wo stehen wir eigentlich bei der Erforschung des Gehirns? Sind wir schon sozusagen so weit, dass wir jetzt nur noch gerade auf das Ziel zugehen müssen? Oder müssen wir komplett in andere Kategorien denken, um eventuell irgendwann den Weg zu einem Ziel zu finden? Hier ein paar Beispiele, dass die Forschung sehr wohl Nutzen aus einem Explorationsprozess macht. Die Leute, die sich mit Primzahlen, Algen und Kernspaltung beschäftigt haben, haben das nicht gemacht, um sich mit Kryptographie, Optogenetik oder Kernkraftwerken, um diese Dinge zu entwickeln. Sie haben das gemacht, weil sie sich einfach für Primzahlen interessierte. Und irgendein anderer Mensch hat dann irgendwann herausbekommen, ich möchte Dinge verschlüsseln, große Zahlen, bei denen es nicht so einfach Primzahlen herauszubekommen, könnte ein ganz guter Verschlüsselungsalgorithmus sein. Also hier sehen wir auch, dass tatsächlich auch in der Forschung diese indirekten Wege existieren, durch die große Innovationen entstehen können. Und da ist eine Main-Message eben, nicht zielgetriebene Forschung kann zu großen Innovationen führen. Also Forschung auch in theoretische Bereiche kann sich lohnen für Dinge, von denen wir noch nicht mal wissen, dass wir sie eventuell gebrauchen können. Eine sehr gute Zusammenstellung dieser Erkenntnisse findet man in einer Dokumentation von Kirby Ferguson, Everything is a Remix, von denen ich nur ganz kurz ein paar Sachen anreißen möchte. Und jetzt erklärt sich auch der Titel Star Wars in meinem Vortrag. Diesen Schriftzug kennen Sie alle von George Lucas aus der Star Wars-Reihe. Diese gelbe Schrift, die nach hinten läuft. Man könnte sagen, super Idee gehabt. Gab es schon ein paar Jahre vorher. George Lucas kannte natürlich Flash Gordon und hat das gesehen und hat sozusagen hier sich eben auch auf bestehende Dinge berufen, um die eben zu modifizieren. Apple wurde mit seinem ersten Macintosh dafür gefeiert, das Windows-System, die Mausbedienung eingeführt zu haben. Auch das gab es schon vorher in der Xerox-Maschine, die war nur 10-mal teurer als der Apple und deswegen war dieses Konzept dieser Windows-Bedienung eben noch nicht so bekannt. Und die Gutenberg-Presse zum Beispiel geht ja auch eben auf Innovationen zurück, die weit vor Gutenberg entwickelt worden sind, wie Tinte, Papier, Druck oder Presse. Kreative Prozesse, die zu solchen großen Innovationen führen, lassen sich auf drei Elemente zurückführen, nämlich kopieren, transformieren, kombinieren. Und wer das Englische nicht mächtig ist, wird vielleicht erkennen, dass das Synonyme sind für Reproduction, Mutation und Crossover, also für die drei Elemente, die eben für Evolution eben stehen, für das Kopieren, für das Transformieren und für das Kombinieren. Und das, was wir sozusagen in der Forschung und Kultur als kreative Prozesse begreifen, ist eben angewandte Evolution, auch wenn wir es eben nicht erzwingen können. Aber Menschen, die sich mit vielen Dingen umgeben, offen sind für kreative Prozesse, die sind eben auch in der Lage, tatsächlich aus evolutionären Mechanismen Nutzen zu schlagen und gute Ideen zu entwickeln. Ja, Isaac Newton sagte dazu einmal, we stand on the shoulders of giants. Das geht eigentlich auch zurück auf jemand anders, der gesagt hat, nämlich we are like dwarfs on the shoulders of giants. Also wir sind wie Zwerge auf den Schultern von Giganten. Und als abschließende Message, das ist auch eine meiner letzten Folien jetzt, Evolution ist ein Diffusionsprozess. Evolution breitet sich in alle Richtungen völlig ungerichtet, ohne Ziele aus. Und was immer irgendwie funktioniert, irgendwie ein Gleichgewicht findet, das überlebt halt. Deswegen haben wir so etwas Komplexes wie Menschen, aber eben auch sowas vermeintlich Einfaches wie Ameisen oder noch einfache Einzeller oder so eine Richtung. Alles existiert, weil es eben für sich seine eigene Nische gefunden hat und es gibt keinen grundsätzlichen Drift irgendwo hin. Und jetzt ganz zum Schluss noch ein bisschen Guess the Brain. Vielleicht kann mal jemand reinrufen, was das für ein Gehirn sein könnte. Ja, es ist eine Maus, genau. Das muss ja auch aus der Ehrkette kommen. Genau, was ist das für ein Gehirn? Schnecke, okay. Irgendwelche anderen Vorschläge? Na gut, ich löse es auf, es ist der Elefant. Und ein weiteres Gehirn. Das stimmt, es ist relativ ähnlich, aber es ist Delfin, genau. Richtig, genau. Und das ist ein Wal. Ich weiß gar nicht genau, welcher Wal, aber es ist, glaube ich, nicht der Blauwal, aber es ist auf jeden Fall ein Wal. Zwei Gehirne, glaube ich, sind das noch. Was ist das wohl für ein Gehirn? Ich sehe schon, keiner traut sich, irgendwas zu sagen. Also, das ist das Pferd. Und was ist das wohl für ein Gehirn? Ah, genau, das ist der Mensch. Alles klar, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.